Dadurch, dass ja Sojaprodukte beispielsweise angebaut werden, vor allen Dingen in südamerikanischen Regionen, sorgen wir für großflächige Waldrodungen für die industrielle Landwirtschaft und sind für 23% der menschlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ein Viertel des Waldes, das macht also 24% unserer Gesamtwaldfläche aus in ganz Deutschland, ist älter als 100 Jahre.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bzw. einer weiteren Podcast-Folge. Ihr seid bei Fucked My Brain und wir sind heute aus Belize live zugeschaltet mit den tollen Worten Sub Umbra Floreo. Begrüße ich einmal mich und Tobi, was geht ab, Tobi?
Ja, gut, dass du dich selber begrüßt.
Ja, warum nicht? Man muss ja immer Mitgefühl mit sich selber haben, ne?
Hallo liebe Menschen, während Noah aus Belize grüßt, grüße ich aus dem Wald. Das nur schon mal als Einstimmung zu der Sendung. Jetzt musst du uns aber auch noch verraten, Noah, was denn dieser Wahlspruch aus Belize, was der denn bedeutet?
Oh, Tobi, das hast du mir vor der Sendung gesagt, ich kann dir das doch nicht sagen. Das habe ich mir nicht gemerkt.
Ach so.
Ich weiß nur, Floreo heißt irgendwas wie aufblühend.
Ich blühe im Schatten, bedeutet das letzten Endes.
Ja, und ich brutze in der Sonne.
Und so gesehen passt ja das Motto oder der Wahlspruch von Belize passt ja durchaus zum Thema unserer heutigen Sendung. Ja,
definitiv.
Worüber wollen wir denn heute reden?
Wir reden heute über Büsche, Blätter und Pflanzen. Nein, wir reden heute über den Wald und das Klima, um es genau zu sagen.
Wir nehmen euch quasi, liebe Brainies, an der Hand und machen mit euch einen kleinen, interessanten, informativen Waldspaziergang. Und
einen Wahrnehmungsspaziergang, wie man es in der Bewegungswissenschaft nennen würde. Ein Wahrnehmungsspaziergang.
Ein Wahrnehmungsspaziergang, damit ihr mal wahrnehmt in dieser Folge, was der Wald so ist und was der Wald so alles kann. Und natürlich, Noah hat es eben angedeutet, soll es ganz klar natürlich auch darum gehen, wo ist denn auch der Zusammenhang zwischen Wald und Klimawandel. Mhm. Da gibt es sicherlich ein paar Dinge, die euch jetzt einfallen und sagen, hey, darüber machen die Sendung, voll offensichtlich. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir auch die eine oder andere Information mit dabei haben, die euch vielleicht beim Stichwort Wald nicht gleich so in den Kopf kommt.
Das sehe ich nämlich genauso. Ihr könnt euch nämlich gespannt darauf gefasst machen, dass ihr ein bisschen was um die Ohren geschlackert bekommt von wegen, was ist denn ein Wald überhaupt? Was hat der für Eigenschaften? Das machen wir so im ersten Teil. Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, was hat der Wald eigentlich mit dem Klima und andersherum zu tun? Mhm. Und im dritten Teil dieser wunderbaren Podcast-Folge kriegt ihr ein paar schöne Tipps an die Hand, wie ihr den Wald schützen könnt.
Genau, und da würde ich sagen, wir steigen auch einfach mal direkt ein. Und erstmal möchte ich eine Betrachtung auf den Wald werfen, die jetzt im ersten Moment überhaupt gar nichts mit Klima zu tun hat.
Wir werden jetzt philosophisch, ne?
Ja, oder sagen wir mal, wir werden kulturell.
Kulturell.
So, weil Wald hat eben nicht nur was mit Klima zu tun, das wissen wir eigentlich mittlerweile ja alle, sondern Wald, insbesondere in Deutschland, hat auch eine ganz hohe kulturelle Bedeutung.
Warum?
Ja, weil der Wald schon eigentlich seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland so als Metapher und Sehnsuchtslandschaft in Gedichten, Märchen und Sagen der Romantik beschrieben wurde und da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, überhöht dargestellt wurde. Ein Beispiel ist da so die Naturmystik des im Nibelungenlied, was ja so ein bisschen ein deutscher National oder zu einem deutschen Nationalmythos geworden ist.
Ist das schlimm, wenn man das Lied nicht kennt?
Das ist ja auch gar kein Lied, sondern es ist ja 1876, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, von Richard Wagner komponiert worden und ist ein 16-stündiger Opernzyklus, der ja bis heute hier in Hamburg zum Beispiel in der Staatsoper auch in drei verschiedenen Teilen, in drei verschiedene Teile aufgeteilt, aufgeführt wird. Und wenn man sich das komplett angucken möchte, diese drei Teile, muss man auch richtig viel Kohle dafür bezahlen. Das ist voll teuer.
Klar, 16 Stunden auf drei Stunden.
Also ja, ich glaube, also da werden es, glaube ich, keine 16 Stunden insgesamt dann sein, aber so auf, ich weiß nicht genau, auf 9 bis 12 Stunden wird man da schon kommen mit diesen drei Teilen.
Das glaube ich aber auch. Herrlich, okay.
Ja, also das ist nur ein Beispiel.
Was gibt es denn noch
es
sonst so?
Es gibt zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe.
Ja, natürlich.
Und spielt auch im Wald.
Deutschunterricht 8. Klasse, oder nicht?
Siehste, bis heute hat sich das gehalten. Oder beispielsweise 1982 auf der Kasseler Documenta hat Josef Beuys, ja auch ein sehr bekannter Künstler, eine der aufwendigsten Kunstinstallationen ever gemacht. Nämlich, er hat 7000 Eichen gepflanzt unter dem Motto Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung.
Oh, finde ich nett.
Genau. Alexandra hat 1968 den Song gesungen, Mein Freund der Baum zum Beispiel. Oder denken wir an Märchen, Hänsel und Gretel spielen im Wald. Denken wir an Rotkäppchen, es geht um den Wald.
Klar.
Denken wir an Weihnachten, Weihnachtsbaum. Auch da spielt ein Baum aus dem Wald irgendwie eine große Rolle.
Macht aber irgendwie auch Sinn. Damals hat man ja auch mehr im Wald gewohnt, als das heute der Fall ist. Heute wohnt man ja in der Stadt.
Damals hat es auch in Deutschland noch wesentlich mehr Wald gegeben.
Genau, heute rappen die ganzen Rapper ja über irgendwelche Berlin-Hipster-Liebesdramen-Tragödien in ihren Liedern, als zu sagen, ich chill im Wald und rauche mir meinen Ganja.
Ja, genau. Es ist also festzuhalten, dass es bis heute eigentlich so eine gewisse Kontinuität gibt, die auch schicht- bzw. generationsübergreifend ist und so dieses romantische Waldbewusstsein der Deutschen eben halt weiter trägt und weiter reproduziert. Und aktuell in der heutigen Zeit gehören eben halt dazu auch so Diskussionen über das Waldsterben. Mhm. Unabhängig vom Klimawandel hat es ja immer wieder mal Diskussionen darüber gegeben, weil es dem Wald mal besser ging, mal nicht so gut.
Ja.
Es gibt auch im Bereich der Trauer, des Sterbens zum Beispiel, es gibt Gedenk- und Trauerarten in Form von Waldfriedhöfen oder Baumbestattungen zum Beispiel. Oder es gibt auch Pädagogikformen wie Waldpädagogik oder Waldkindergärten.
Ja,
und
toll.
Gerade in der Corona-Zeit haben ja viele auch das freizeitliche Spazierengehen im Wald für sich entdeckt. Und wenn wir nach Asien gucken, vielleicht wird euch ja die Bezeichnung Shinrin-Yoku irgendetwas sagen. Das sind halt
Shirin David. What?
Nein, Shinrin-Yoku ist halt das sogenannte Waldbaden, was ja letzten Endes auch eigentlich eine Form von Achtsamkeit ist, wenn ich mich da im Wald befinde. Und so können wir halt sehen, dass neben dem Thema Klima der Wald auch kulturell natürlich eine hohe Bedeutung hat. Das nur so zum Einstieg. Jetzt wollen wir aber so ein bisschen uns mal damit beschäftigen.
Was Wald, ist das eigentlich?
Genau, ne? Und Wald wird ja auch... Also es gibt ja unterschiedliche Wälder
und
unterschiedliche Bezeichnungen.
Genau, es gibt im Deutschen gibt es zwei Arten, würde man sagen. Es gibt ja einmal den Wald und den Forst. Im Englischen ist das so, dass es einen Begriff gibt, Forest, also der Wald schlussendlich. Aber
Wald und Forst.
Aber das hat auch einen Grund, warum das so gemacht wird. Wir schauen uns erstmal den Begriff Wald an, denn im allgemeinen Sprachgebrauch und sogar auch in Gesetzestexten, wie dem Bundeswaldgesetz, werden Begriffe wie Wald und Forst zwar synonym verwendet, so heißt es zum Beispiel im Bitte.
Ja, ich wollte nur kurz zwischendurch einmal einwerfen, dass es ja schon mal interessant ist, dass es ein Bundeswaldgesetz
gibt. Es gibt ein Bundeswaldgesetz. Natürlich, der Wald muss ja auch geschützt werden. Es gibt ja auch Gebiete, Naturschutzgebiete, die geschützt werden müssen. Weil andernfalls könnte man ja auch sagen, ja, ich kann ja auch da was hinbauen, ne? Ist ja, muss ja nicht geschützt werden. So, aber zurück zum Bundeswaldgesetz und warum Wald und Forst dort meist synonym verwendet wird. So heißt es zum Beispiel, Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jedes mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Gesetzestexte sind einfach grammatikalisch so weird. Allerdings ist es auch insbesondere Zweck dieses Gesetzes, die Forstwirtschaft zu fördern. Es sind also mögliche ökonomische Interessen, die dazu führten, dass der Anbau von Bäumen und Wald rechtlich gleichgestellt worden sind. Okay, jetzt sind wir da nicht so ganz schlau draus geworden. Steigen wir also ein bisschen mal tiefer in die biologische Ebene ein. Ich glaube, daran lässt es sich eher verdeutlichen. In der Ökologie, also gemäß der naturwissenschaftlichen Definition, wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts zwischen Waldökosystemen und Forstökosystemen unterschieden.
Was ist denn da jetzt der Unterschied?
Hier besteht ein grundsätzlicher Unterschied, denn Forst besteht aus einer Pflanzung, also einer Aufforstung. Im Wald gibt es stattdessen die unterschiedlichsten Phasen der Vegetationsentwicklung, die nennt sich auch Sukzession. Ein Wald kann man also nicht pflanzen, er kann nur aus sich herauswachsen. Sprich, kurzum, Wald bedeutet nichts anderes als ich pflanze Bäume hinzu und ein Wald ist einfach ein Wald, der von Anfang an da war und weiter wächst.
Jetzt hast du zweimal die Bezeichnung Wald benutzt bei deiner Erklärung.
Ein Forst ist zugepflanzt.
Also man könnte quasi sagen, der Forst ist menschengemacht, ja, und wenn der Mensch den Forst in Ruhe lässt, dann kann daraus ein Wald werden.
Ganz genau, ja, so ist es. Also wir haben da wieder mal in die Natur eingegriffen und deswegen brauchten wir auch einen weiteren Begriff, nämlich die Aufforstung.
Mhm. Also ja, den Begriff kennt man
hinzupflanzen,
ja.
Hinzupflanzen, quasi, mhm, daraus leitet es sich ab. Aber so viel erstmal dazu, was so die Begrifflichkeit angeht. Wie sieht das eigentlich im Wald aus? Und ich höre da gerade unseren Korrespondenten, den Tobi, auf meinem rechten Ohr und ich schalte mal live in den Wald.
Ja, hallo, ich melde mich hier frisch aus dem Wald. Nein, Spaß. Jetzt vom Forst sozusagen wieder zum Wald. So ein paar Fakten vielleicht auch. Und das sind so auch die ersten Punkte, wo wir sehen, inwieweit der Wald einen Einfluss auch auf das Klima hat. Denn
Wälder sind schön, Punkt.
Bitte?
Wälder sind schön. Punkt.
Genau, Wälder sind schön. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Damit ist die Sendung dann auch beendet. Und
klasse.
Mein Spaß. Wälder sind die größten Kohlenstoffsenken an Land. Was heißt jetzt Kohlenstoffsenke? Kohlenstoffsenken sind letzten Endes Bereiche, Habitate, Gebiete, wie auch immer, die in der Lage sind, Kohlenstoff dauerhaft aufzunehmen und zu binden. Wälder nehmen jährlich weltweit circa 7,6 Milliarden Tonnen CO2 auf.
Alter, wow.
Und speichern den Kohlenstoff in der Biomasse eben halt. Das ist ein Punkt, weswegen sie essentiell für ein stabiles Klima sind. Und hier muss man dann auch nochmal unterscheiden. Nicht jeder Wald kann das gleich gut machen. Je älter und naturnäher der Wald ist, desto besser kann er das und desto wichtiger ist er deswegen für Klima und Natur. Abgesehen davon ist es so, dass auch Wälder unvorstellbare Mengen an Süßwassern bevorraten und transportieren. Außerdem können sie auch Küsten vor Hochwasser schützen und verhindern Bodenerosion und Wüstenbildung. Wenn wir ja jetzt mal über den Wald, also über die Pflanzen, über die Bäume sozusagen hinwegschauen, dann werden wir feststellen, dass weltweit die Wälder, die es auf der ganzen Welt gibt, über 80% aller Amphibienarten beherbergen, 75% der Vogelarten und 60% der Säugetierarten.
Wow.
Leider muss man allerdings feststellen, das ist jetzt eine Zahl, die Deutschland betrifft, dass in Deutschland nur 21% aller Bäume ohne Kronenschaden sind. Und Kronenschaden bedeutet ja immer in irgendeiner Art und Weise, dass der Baum entweder krank ist oder beschädigt oder es andere Umstände gibt, weswegen er sich nicht natürlich entwickeln kann. Und ja, mit dieser Aufzählung an Fakten schalte ich jetzt zurück zu Horst dem Forst.
Ja, danke. Horst hier, hallo. Ja, ihr merkt halt, dass der Wald viele nützliche Funktionen eigentlich in sich hat, um unsere Natur zu beeinflussen und auch zu schützen. Und naja, wir brauchen halt auch den Wald als notwendiges ökologisches Kreislaufsystem. Und wie Tobi bereits erwähnte, haben halt 21% unserer Waldbäume einen Kronschaden.
Keinen.
Keinen Kronschaden. Dankeschön. Und dass, ja, 99% einen haben, ist nicht so schön. Genauso verhält es sich aber auch mit unserer
Biodiversität. Das ist auch schade, wenn jemand einen Kronschaden hat.
Nein, genauso verhält es sich auch mit der Biodiversität in unseren Wäldern. Also wir sind nicht mehr so vielfältig. Ein Mangel an Biodiversität in unseren Wäldern liegt logischerweise nicht nur an diesen Zerfallsphasen des Waldes mit stehenden und liegenden Totholz, sondern unter anderem auch darin, dass wir Menschen in den Wald eingegriffen haben und monotone Arten und damit auch gleichzeitig Altersstrukturen dicht gepflanzter Bäume und Büsche und so weiter, kurzum Bestände und dem damit einhergehenden Mangel an Waldrändern, Lichtungen und anderen Strukturen erzeugt haben. Also wir haben da in ein ökologisches System eingegriffen, was einen natürlichen Kreislauf hat und haben sowohl die Artenvielfalt der Bäume und der weiteren Bewaldung bzw. Bepflanzung oder Lichtungen beeinflusst. Und andersherum haben wir halt dafür gesorgt, dass der Wald nicht unterschiedlich alt ist, weil ihr kennt das ja, Bäume sind ja auch unterschiedlich dick. Dementsprechend stehen sie da halt länger oder eben kürzer im Wald. Und wir gehen ja in den Wald rein und pflanzen sukzessive einen Großteil wieder an, 1 Hektar, 2 Hektar, whatever. So, und das sorgt natürlich dafür, dass nicht ein Mischmasch in einem Hektar Wald an unterschiedlichen Bäumen, die unterschiedlich alt sind, stehen, sondern die meistens gleich alt sind.
Wo du das sagst, könnte ich mich gerade schon wieder aufregen. Ne?
Warum?
Also nicht über das, was du gesagt hast und so, das ist ja sehr schlau und auch alles sehr richtig.
Ja.
Sondern tatsächlich über die Menschen könnte ich mich schon wieder aufregen an dieser Stelle. Weil mir kam da sofort ein Vergleich, eine Analogie zu Niklas Luhmanns Systemtheorie.
Mhm.
Wo der ja eben halt gesagt, der ja sagt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in dem Moment, wo ich ein System verändere, werde ich automatisch oder gehöre ich automatisch zu diesem System dazu.
Mhm.
So, und wir haben in einer der letzten Sendungen auch mal wieder darüber gesprochen, dass wir Menschen uns ja so abgekoppelt von der Natur fühlen.
Ja.
Aber allein schon dadurch, dass wir in die Natur eingreifen, gehören wir gemäß dieser Gesetzmäßigkeit allein deswegen schon zu dem System dazu.
Natürlich.
Mal abgesehen davon, dass wir sowieso Teil des Ökosystems sind, weil wir auch aus der Natur hervorgegangen sind.
Ja klar, aber ich meine diese natürliche Homöostase, die Niklas Luhmann auch in seiner Systemtheorie beschreibt, lebt ja auch davon, dass sie natürlich ist und nicht künstlich. Und dadurch, dass wir Menschen da eingreifen, haben wir uns eigentlich selber vor die Haustür gekackt, um es mal
klar zu sagen. Ja, das will ich ja damit, und genau auf diesen Punkt wollte ich ja hinaus, so, dass wir nicht kapieren, egal ob es die Natur ist oder sonst irgendwas, dass wenn wir in ein System eingreifen, dass das automatisch
Folgen hat.
Einen Einfluss auch wiederum auf uns hat.
Willkommen in der Zirkularität des Lebens.
So.
Ta-ta-ta. So.
Aber zurück zum Horst.
Ja, zurück zu Horst. Hallo, hier ist Horst. Ich habe einerseits gerade über die monotone Altersstruktur gesprochen und halt auch über die Artenvielfalt, die nicht wirklich gegeben ist. Andererseits werden natürlich auch Bäume dichter gepflanzt, was eine unnatürliche, starke Verschattung des Bodens zur Folge hat, weil es dringt nicht mehr so viel Licht auf den Boden und dadurch entsteht eine extreme Waldstruktur und Artenarmut. Natürlich, weil wir Menschen da wieder eingegriffen haben, aber auch, weil Pflanzen unterschiedlicherweise mehr Licht oder weniger Licht benötigen, mehr Nässe, mehr Feuchtigkeit oder halt mehr Trockenheit. Genauso sieht es auch bei den Tieren aus, die im Wald leben. Und du sagtest ja gerade, 80% aller Amphibien weltweit wohnen in den Wäldern. Mhm. Und wir wissen ganz klar, Amphibien sind einfach mal ein bisschen speziellere Tiere. Ne? Die brauchen nicht nur ein bisschen Licht und Wasser zum Saufen und ein bisschen was zum Essen, sondern die brauchen auch Gegebenheiten, wo sie sich aufhalten können. Die können halt vielleicht nicht unbedingt in einem sehr, ja, ich sag mal, verhitzten, trockenen Wald leben, sondern müssen sich dann in andere Gebiete zurückziehen. Naja, so viel erstmal zur Unterscheidung zwischen Wald und Forst und Horsthöhe und was das für Folgen für unsere Biodiversität im Wald hat.
Mhm. Dann will ich zum Abschluss des ersten Teils, will ich nochmal sagen, sowohl für das, worüber wir jetzt geredet haben, als auch worüber wir im zweiten Teil reden werden, man kann sich natürlich die Frage stellen, woher wissen wir denn überhaupt so viel, nicht nur so viel über den Wald, sondern auch über den Zustand unseres Waldes? Und wir werden gerade im nächsten Teil der Sendung auch so ein bisschen darüber sprechen, wie viel Wald gibt es denn eigentlich in Deutschland und was sind so die häufigsten Baumarten und solche Sachen. Und da
kann dir sagen, woher wir das haben, Tobi.
Na?
Aus Google. Badums, das war jetzt ein Witz, den hast du nicht gecheckt.
Ja.
Das war Gen Z-Humor, Mensch.
Okay.
Die Quelle des...
Von Google, witzig. Ist das geil, ey.
Die Quelle des Lebens ist so Google, hey.
Nein. Ja, also woher wissen wir das Ganze? Es gibt nämlich tatsächlich deutschlandweite, teilweise auch Europa- bzw. weltweite sogenannte Großrauminventuren.
Sorry, das halt gerade nochmal nach mit deinem Gelächter. Gott, das war ja so schlecht, aber so
ja, natürlich. Gut. Sollte es ja auch sein.
Oh Mann, ey. Scheiße.
Das war Boomer-Humor.
Wobei du Xer bist, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Aber so Leute wie du bezeichnen einen ja gerne pauschal als Boomer.
Nee, ich nicht. So Leute wie du. Also erstmal, so Leute wie ich können das unterscheiden. Punkt eins. Punkt
ja, gut.
Zwei.
Menschen, die
viele
in dem
Teile
Winter
der Gen Z, die einfach ein bisschen, ja, zurück zum Thema.
Okay. Großrauminventuren. War das Stichwort. Und da gibt es nämlich drei verschiedene. Es gibt die, ich finde die Begriffe auch so geil, es gibt die Bundeswaldinventur, kurz BWI genannt. Das ist etwas, was alle 10 Jahre durchgeführt wird. Im Übrigen, gerade dieses Jahr, 2022, war wieder so ein 10-Jahres-Rhythmus. Ich denke mal, dass wir die Ergebnisse wahrscheinlich nächstes Jahr dann zu lesen bekommen.
Möglicherweise.
Und dort werden erhoben grundlegende Informationen zu der Waldentwicklung, wie zum Beispiel Waldfläche, Baumarten, Arten, Nutzung, Zuwachs, Totholz, Wildverbiss und solche ganzen Sachen. Dann gibt es die WZE, das ist die Waldzustandserhebung. Auch Kronenzustandserhebung genannt, zum Beispiel das mit den nur 21% mit gesunden Kronen, das kommt aus dem Waldzustandsbericht. Aha. Das wird jährlich im Sommer gemacht. Da werden eben halt sich die Baumkronen von oben angeguckt und Schäden aufgenommen und festgestellt. Und dann gibt es auch noch die Bodenzustandserhebung im Wald, BZE genannt. Und die erste BZE, die hat in den Jahren 1987 bis 93 stattgefunden. Die zweite in den Jahren 2006 bis 2008. Und die beantworten halt oder untersuchen halt Fragen zum Nährstoffvorrat, zur Bodenversauerung, zum Kohlenstoffgehalt und zur Schwermetallbelastung. Das einfach mal so als Information, was es in Deutschland für Quellen gibt. Und damit würde ich sagen, schalten wir mal zu unserer Waldkapelle, die Musik mitgebracht hat. Und hier ist sie wieder, die weltberühmte Late Machado Playlist. Und als allererstes wird der liebe Noah euch gleich zwei Dinge erzählen. Nämlich erstens, wo ihr die Late Machado Playlist finden könnt und zweitens, welchen Song er auf die Liste setzt.
Das erste wäre, wo ihr die Late Machado Playlist findet. Natürlich auf Spotify, entweder ihr gebt Late Machado in die Suchleiste ein, in die Suchfunktion. Oder ihr folgt uns auch gerne einfach mal bei Instagram.
Oh ja,
und bitte. Könnt dort in den Highlight-Ordner Playlist und wichtige Links oben links auf die Verlinkung Playlist öffnen klicken. Dann kommt ihr nämlich auch zu meinem Song, der in der Late Machado Playlist hinterlegt ist, nämlich von Kack Motherfucker, der Song Sin.
Wunderbar. Und du, Tobi. Ja, interessanterweise habe ich den Song, den ich jetzt als erstes auf die Playlist setze, schon genannt in dieser Sendung. Ich versuche ja immer künstlich oder natürlich einen Bezug zur Sendung herzustellen mit meiner Musik. Und das ist diesmal ganz einfach, denn ich setze auf die Playlist von Alexandra den Song Mein Freund der Baum.
Wunderschön. Und damit,
das ist wirklich ein wunderschöner Song, aber ich gehe davon aus, du kennst den überhaupt.
Nein, ich kenne den überhaupt gar nicht tatsächlich. Aber was ich kenne, ist die Situation und den Zusammenhang zwischen Wald und Klima.
Die hängen irgendwie zusammen, ne?
Genau, den wollen wir nämlich jetzt in diesem Teil ein bisschen näher erforschen. Wälder leisten nämlich als Kohlenstoffsenker, wie Tobi sie schon im ersten Teil bezeichnet hat, einen besonders wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Nämlich allein der Amazonas-Regenwald, den wir ja alle kennen und der in Gefahr ist, bindet geschätzt 80 bis 120 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Und überall gilt, je mehr dicke und alte Bäume im Wald stehen, desto mehr Kohlenstoff kann im Holz gebunden werden und auch viele Jahre gespeichert werden. Logisch, weil wir kennen das ja beispielsweise bei einer großen Batterie. Wenn die groß ist, passt da viel Energie rein. Wenn sie klein ist, passt da weniger Energie rein. Klaro. Und umgekehrt, je mehr Holz eingeschlagen wird, also zerholzt wird oder auch vielleicht abgebrannt wird, desto mehr gebundener Kohlenstoff im Holz verschwindet aus dem Wald.
Was ist denn zerholzt wird? Was
zerholzt, meinst du, meine? Ich wollte eigentlich verbrannt sagen.
Ah, okay.
Da hat mein Wernicke-Areal nicht richtig geschaltet. Hoppala. Im Holz bleibt zwar der gebundene Kohlenstoff zunächst gespeichert und wird so von der Atmosphäre ferngehalten, wird Holz allerdings zu kurzlebigen Produkten, wie wir sie kennen im Alltag, wie Toilettenpapier verarbeitet oder sogar als Brennholz im Kamin zum Beispiel verwendet, setzt dies natürlich den gebundenen Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre frei. Weil das war ja da drin gespeichert, es wurde aufgespalten und deswegen kann es frei in die Atmosphäre fließen.
Da schon der erste Umwelttipp, gerade weil Noah das gesagt hat, dass insbesondere Toilettenpapier da natürlich nicht gut ist. Was ich jetzt mittlerweile schon seit längerer Zeit mache, ist das Toilettenpapier, was ich benutzt habe, aufheben, ausspülen, trocknen und dann kann man das ja nochmal verwenden.
Ja, das ist Recycling, ne? Recyceltes Klopapier, das kennen wir alle.
Ja, also ich nenne das eher Re-Wishing.
Refreshed das Klopapier. Oh Gott, oh Gott. Naja, aber nichtsdestotrotz ist es ja klar, Tobi, jetzt nicht so sehr wie andere Menschen verbrauchen wir einfach mehr CO2-Emissionen, als wir einsparen können durch den Wald. Und das hat ziemlich große Probleme mit sich gebracht in den letzten Jahrzehnten, weshalb wir auch in der Klimakrise stecken.
Ja, wir sind da, also ein Teil dieser Probleme besteht genau genommen auch aus einer Art, oder nicht aus einer Art, aus einem Kreislauf. Denn so wie Noah das dargestellt hat, ne, auf der einen Seite Abholzung und Zerstörung des Waldes verschärfen die Klimakrise. ganz klar. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die verschärfte Klimakrise wiederum sich durch Hitze und Dürren negativ auf den Wald auswirkt und ich dann sozusagen einen verstärkenden Effekt habe und oder was heißt verstärkenden Effekt? Im Prinzip ist das dann eine Art Teufelskreis, in den ich mich begebe.
Neben der Abholzung ist aber auch die Ausbreitung des Futterpflanzenanbaus ein immenses Problem. Ihr kennt das natürlich alle. Durch den Fleischkonsum und die Emissionen aus der Massentierhaltung bedrohen wir den Wald und auch gleichzeitig in der Folge das Klima. Denn dadurch, dass ja Sojaprodukte beispielsweise angebaut werden, vor allen Dingen in südamerikanischen Regionen, sorgen wir für großflächige Waldrodungen für die industrielle Landwirtschaft und sind für 23% der menschlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Die Waldrodung.
Genau, richtig. Ja. Und das ist fast ein Drittel. Trotzdem verschwindet nach wie vor alle 2 Sekunden, und die Zahl zieht euch mal bitte rein, eine Waldfläche so groß wie ein Fußballfeld von unserem Planeten. Alle 2 Sekunden wohlgemerkt, nicht alle 2 Tage. Pro Jahr ergibt das nämlich dann laut des globalen Waldzustandsberichts, jetzt aus dem Jahr 2020, durchschnittlich 10 Millionen Hektar Wald. Ergo, die Waldzerstörung verschärft natürlich dadurch wiederum die Klimakrise.
Ja, und dann kommt ja nicht nur die Rodung durch den Menschen, die da eine Rolle spielt, sondern auch Waldbrände. Da haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren aus unterschiedlichsten Ländern natürlich immer mal wieder in den Nachrichten davon gehört. Mhm. Durch die heißeren und trockeneren Sommer meint man immer so, aber da werden wir nachher noch was zu den Ursachen von Waldbränden auch hören von dir. Ja. Aber letzten Endes ist es so, dass jährlich durch Waldbrände circa 7,3 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt werden. Und außerdem, und das ist so ein Effekt, den viele Leute noch nicht so auf dem Zettel haben, außerdem ist es so, dass durch diese Waldbrände natürlich auch Ruß in die Atmosphäre oder Rußpartikel in die Atmosphäre gelangt und die werden um den Planeten transportiert, zum Beispiel bis in die Arktis. Dort schlägt sich das wieder nieder, färbt den Schnee dunkel und dunkler Schnee schmilzt natürlich auch schneller bei Sonneneinstrahlung, weil er die Sonnenwärme, die Strahlung nicht reflektieren kann, sondern absorbiert und dementsprechend das Eis auch schneller schmilzt.
Na ganz klar, und das sorgt wiederum dafür, dass die Weltmeere oder die Ozeane ansteigen mit dem Wassergehalt, was schlecht ist. Und wenn wir eins wissen aus unterschiedlichsten Fakt-Mai-Folgen, wo ich über das Klima geredet habe, dann, dass Methan in diesem ewigen Eis gespeichert ist und das natürlich 4-mal schädlicher ist als das herkömmliche CO2, worüber wir die ganze Zeit reden. Das heißt, unsere Atmosphäre wird zusätzlich belastet. Bleiben wir mal bei dem Thema CO2. So können wir auch laut dem WWF feststellen, dass jährlich 9,5 Gigatonnen an Kohlenstoff nur durch fossile Brennstoffe freigesetzt wurden. Und das Ganze muss ja auch irgendwie wieder gebunden werden. Aber das führt gerade zu nichts. Wir haben ein massives Problem und das liegt ja ganz klar auf der Hand. Wir haben nämlich auch das Problem des Waldsterbens.
Und damit, wir haben grundsätzlich ohne Waldsterben auch schon die Situation, dass das, was freigesetzt wird, nicht gebunden werden kann. Richtig?
Ja, genau.
Dass wir da einen Überschuss haben.
Wir haben einen Überschuss.
Frei flottierend durch unsere Welt.
Quasi, genau. Ungefähr 5 Gigatonnen sind das.
Und das Waldsterben, das kam bisher so ein bisschen zu kurz. Das hat halt nicht nur Einfluss auf das ganze Thema CO2 und Klimaveränderung, sondern ich habe ja vorhin schon dargestellt, was in den Wäldern der Welt, wie viel Prozent welcher Lebensformen dort so leben. Und demzufolge ist es so, dass das mit dem Waldsterben natürlich auch das Artensterben zunimmt. Und Noah hat vorhin als ein Beispiel des Waldes den Amazonas-Regenwald genannt. Mhm. Und wenn wir uns nur den Amazonas-Regenwald angucken, ist es schon so, dass es dort circa 40.000 Pflanzenarten gibt, die dort leben, 425 Säugetierarten und ungefähr 1.300 Vogelarten, die alle ein Sterben des Waldes nicht überleben werden. Also sollte zum Beispiel der Amazonas-Regenwald gänzlich verschwinden, dann bedeutet das auch, dass wir 40.000 Pflanzenarten, 425 Säugetierarten und 1.300 Vogelarten auf diesem Planeten weniger haben werden.
Und dann fragt man sich, warum immer noch jeden Tag super viele Hektar Regenwald gerodet werden.
Ja, weil es eine Menge Geld bringt.
Ja, ist doch gestört.
Ja.
Es ist einfach hier
Kapitalismus stört. Halt.
Der Kapitalismus, ja. Aber so sieht das in Südamerika aus. Kommen wir mal jetzt national wieder nach Deutschland, würde ich mal sagen. Und da haben wir so ein kleines Frage-Antwort-Spiel, könnte man eigentlich schon sagen. Ein kleines Interview vorbereitet.
Da weiß ich ja gar nichts von.
Ne? Und dementsprechend wollen wir uns einfach mal die Situation in Deutschland anschauen, wie es mit dem Wald um sich steht. Und dementsprechend die Frage erstmal an dich, Tobi, wie viel Wald gibt es denn so circa in Deutschland?
Ja, also man muss schon sagen, dass Deutschland auf Europa gesehen eines der waldreichsten Länder ist. Fast ein Drittel unseres Landes ist von Wald bedeckt. Das sind circa 11,4 Millionen Hektar, beziehungsweise wenn ich es dann auf die einzelnen Lebewesen runterbreche, ungefähr oder etwas über 90 Milliarden Bäume, die krass in Deutschland stehen.
Das ist natürlich super viel, aber die stehen ja nicht nur alle an einem Fleck, sondern wir sind ja ein riesiges föderales Land und dementsprechend haben wir auch verschiedene Bundesländer. Wo gibt's denn am meisten Wald in Deutschland?
Ja, während ihr das hört, liebe Brainies, geht mal in euch und tippt mal. Ihr werdet wahrscheinlich schon einige richtige Antworten dabei haben, denn ganz klar so der flache Norden, der ist hauptsächlich von Landwirtschaft geprägt. Die Mittelgebirge, die sind besonders waldreich. Den meisten Wald mit über 2,6 Millionen Hektar hat Bayern.
Wow.
Wenn ich allerdings das mal so ein bisschen vergleichen will, dann hilft ja immer das Verhältnis Waldfläche zur gesamten Landfläche. Und wenn wir uns so die Bundesländer mal angucken, also das Prozentuale uns anschauen, dann ist auf Platz 1 oder sind auf Platz 1 Rheinland-Pfalz und Hessen. Mhm. Die haben mit 42% die größten Waldflächen. Es folgt das Saarland mit 40%, Baden-Württemberg mit 38% und in Bayern sind es 37%. Und der größte Wald, den wir in Deutschland haben, ist der Pfälzerwald, der mit fast 180.000 Hektar Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet ist.
Und da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass dieser Wald ziemlich alt ist. Dementsprechend interessiert mich natürlich, wie alt sind denn so im Schnitt unsere deutschen Wälder?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ein Viertel des Waldes, das macht also 24% unserer Gesamtwaldfläche aus in ganz Deutschland, ist älter als 100 Jahre. Die Hälfte oder gut die Hälfte der Waldfläche, 51%, ist mit Bäumen im Alter zwischen 21 und 80 Jahren bewachsen. Und dann gibt es noch die jüngeren Wälder, das sind Wälder mit Bäumen, die bis zu 20 Jahre alt sind und die sind zu 85% aus natürlicher Verjüngung hervorgegangen. Also das sind Bäume, die nicht gepflanzt wurden, sondern die haben sich selbst ausgesät.
Ein Glück für die Biodiversität und die Altersstruktur innerhalb der Wälder, könnte man sagen. Ne? Mhm. Wo steht denn so der älteste Baum? Was sagst du?
Ja, das kann man nicht so ganz genau sagen, weil letzten Endes, das ist ja immer so, das ist ja schade, dass es unterschiedliche Baumarten gibt und so. Um ganz präzise zu bestimmen, wie alt ein Baum gewesen ist, muss man ihn ja eigentlich fällen, um die Jahresringe zählen zu können und dann lebt er halt nicht mehr.
Ja, wäre ein bisschen scheiße.
So, dementsprechend kann man das nur anhand des Umfangs natürlich immer so ein bisschen schätzen und da gibt es mehrere Gemeinden, die sich um diesen Rekord streiten in Deutschland. Das ist zum einen die Gemeinde Balderschwang im bayerischen Allgäu. Da steht eine Eibe, die irgendwas zwischen 2000 und 4000 Jahre alt ist.
Krass.
Und dann gibt es in Raesfeld in Nordrhein-Westfalen noch eine Femeiche und die ist vermutlich so 1500 Jahre alt. Und dann gibt es im hessischen Schenklengsfeld noch eine Linde, die soll ungefähr so 1200 Jahre alt sein.
Und wie sieht es so im Ausland aus?
Ja, global gesehen sind das alles Jungspunde tatsächlich, weil da gibt es in Schweden
natürlich
eine Fichte, den Old Tico heißt er. Bei dem war ich sogar auch schon. Der steht im Fulufjellet Nationalpark, für wen es interessiert. Ein Nationalpark, in dem übrigens auch der höchste Wasserfall Schwedens sich befindet. Und das ist eine Eiche, die ist 9550 Jahre alt.
Alter.
Das ist aber immer noch nicht das Älteste. In Utah gibt es Zitterpappeln, die sollen circa 80.000 Jahre alt sein.
Prost Mahlzeit.
Da müssen wir aber eins dazu sagen, bei der Fichte weiß ich das zum Beispiel, da geht es dann nicht mehr so darum, wie wir uns das vorstellen, es ist jetzt da so ein Baum, sondern da geht es dann meistens um ein Wurzelgeflecht, an dem aus verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten schon Bäume erwachsen sind und dann ist dieses Wurzelgeflecht eben halt schon so alt.
Krass, ey. Okay, dann kommen wir wieder mal kurz geschwind zurück nach Deutschland in die Wälder geflogen. Und da frage ich mich natürlich, wenn du jetzt von Utah gesprochen hast, denke ich an die Nationalparks da drüben. Da gibt es ja so Mammutbäume, die sind ja relativ hoch und dick. Genau, die Sequoia-Bäume. Und da frage ich mich, ja gut, wir in Deutschland haben die jetzt nicht, aber wir haben doch bestimmt auch hohe Bäume.
Waldraut.
Waldraut.
Waldraut ist der höchste Baum, den wir haben.
Und Waldraut ist was?
Das ist eine Douglasie, die im Freiburger Stadtwald steht und die wurde 1916 als dreijähriger Setzling dorthin gepflanzt und heute ist dieser Baum etwa 67 Meter hoch und krass, wächst auch immer noch weiter.
Das ist natürlich heftig. 1916 ist ja auch eine alte Zeit, eine lange Zeit. Ist aber jetzt noch kein Urwald. Es gibt aber Urwälder, oder? In Deutschland?
Also da, ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil du hast ja vorhin auch über das Thema Forstwirtschaft gesprochen.
Genau.
Und man muss in Deutschland sagen, dass etwa 99% der Wälder in Deutschland menschlich geprägt sind. Mhm. Und in dem Moment, wo der Mensch in einen Wald eingreift, ist es halt kein Urwald mehr. Das heißt, nur 1% des deutschen Waldes ist tatsächlich naturbelassen. Immerhin 36% des Waldes weisen eine naturnahe Zusammensetzung auf. Aber letzten Endes kann man, wenn es um das Thema Urwald geht, streng genommen nur sagen, nur 1% der Waldfläche in Deutschland ist tatsächlich noch Urwald. Und ja, wie du vorhin schon gesagt hast, die Zerschneidung von Waldgebieten beeinflusst oder beeinträchtigt natürlich vielmehr die biologische Vielfalt. Deswegen ist es ja auch so, dass Umweltverbände fordern, mehr Waldflächen wieder zu Urwäldern werden zu lassen, indem man sie einfach in Ruhe lässt.
Ja, na klar, das ist sinnvoll, weil andernfalls können unsere Wälder ja auch krank werden. Wie gesagt, wir greifen da ja in die Biodiversität ein. Und ich schätze auch, es gibt aktuell kranke Wälder in Deutschland.
Ja, nicht nur aktuell, sondern das ist ja das, was ich vorhin schon andeutete. Auch in den 80er Jahren hat man schon festgestellt, oh, der deutsche Wald ist krank. Und hat auch international für Aufsehen gesorgt, damals schon. Zum Beispiel gibt es seitdem im Französischen die Bezeichnung Le-Waldsterben.
Le-Waldsterben.
Ja. ja, heute ist unser Wald leider so krank wie nie. Laut dem aktuellen Waldbericht ist der Klimawandel längst im deutschen Wald angekommen und insbesondere die Dürrejahre 2018 bis 2020 haben das auf dramatische Weise gezeigt und die mehrjährige Trockenperiode und dieses Jahr haben wir wieder davon gehört, hat natürlich auch tiefere Bodenschichten ausgetrocknet und somit zu starken Dürreschäden bei den Bäumen geführt.
Okay. Das ist natürlich auch so ein bisschen ernüchternd, könnte man sagen, ne? Welche Baumarten sind da so vom Waldsterben betroffen?
Naja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass 25% der gesamten Waldfläche wegen ihrer Zusammensetzung der Baumarten besonders empfindlich gegenüber Trockenheit sind. Vor allen Dingen Fichten sind in den letzten Jahren ganz großflächig abgestorben. Mhm. Die sind da empfindlicher als andere. Und dann gibt es natürlich dazu noch den Borkenkäferbefall, von dem wir halt auch schon alle, glaube ich, mal gehört haben.
Auf jeden Fall.
Aber es sind natürlich auch andere Baumarten betroffen. 277.000 Hektar Wald müssen wieder aufgeforstet werden. Das entspricht fast 400.000 Fußballfeldern. Das ist also die Größenordnung dessen, was da so in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgestorben ist. Und nicht umsonst hat die Bundesregierung gesagt, das ist eine Generationsaufgabe, weil so eine große Fläche selbst wenn ich es aufforsten möchte, das braucht halt, und selbst wenn die Fläche da ist, braucht das halt unheimlich viel Zeit. Ich meine, 400.000 Fußballfelder, muss man sich
da
vorstellen.
Und da stehen natürlich auch eine Menge Baumarten, die in Deutschland gegeben sind, oder?
Ja, ich merke schon, du möchtest endlich wissen, was für Baumarten wir so hauptsächlich hier in Deutschland haben. Das, also grundsätzlich gibt es, vom natürlichen Vorkommen her, 76 verschiedene Baumarten in Deutschland.
Das ist erstmal nicht so viel.
Ja, für so ein global gesehen kleines Land wie Deutschland finde ich das schon gar nicht so schlecht, dass es so viele Baumarten hier gibt. Gucken wir uns aber mal so die Top-Baumarten an, die es hier am meisten gibt. Trotz des hohen Sterbens, den ich eben erzählt habe, ist immer noch die Fichte auf Platz 1 mit 25% aller Bäume sind Fichten in Deutschland. 23% auf Platz 2 sind die Kiefern. Und bei den Laubbäumen sind es insgesamt 45% der Waldfläche besteht aus Laubbäumen, also etwas weniger als die Hälfte. Und da sind die meisten, die in Deutschland vorkommen, die Buchen mit 16%. Auf Platz 3 dann insgesamt in dem Ranking, auf Platz 4 insgesamt in dem Ranking kommen dann die Eichen mit 10% und Platz 5 geht dann an die Birke mit 4,5%. Mhm. Mischwälder, also Laub- und Nadelbäume gemeinsam in einem Wald prägen heute mit 76% Flächenanteil den deutschen Wald. Und in den letzten Jahren ist der Laubwaldanteil durch einen gezielten Waldumbau aber wieder gestiegen.
Glücklicherweise,
was auch dem ursprünglichen Wald in Deutschland wieder näher kommt, weil tatsächlich früher, bevor der Mensch da eingegriffen hat, wir hier hauptsächlich Laubwald gehabt haben. Mhm. Und wie wir eben gesehen haben, ist Laubwald tendenziell gegen manche, nicht gegen alle, aber gegen manche Klimaeinflüsse auch etwas resistenter als Nadeln.
Ja, jetzt sprachtest du ja gerade eben über die Wiederaufforstung von Wäldern und dass das notwendig ist. Und da ist ja auch die Frage, welche Baumarten pflanzen wir denn an? Weil wir müssen ja gezielt schauen, dass wir wahrscheinlich eher Mischwälder integrieren, oder?
Naja, letzten Endes ist es so, das kann man so als Faustformel sagen, dass das, was am naturnächsten ist, das, was standortgerecht ist, also heimische Arten, die kommen hier natürlich am besten klar. Und die können sich dann auch am besten an langsame Veränderungen beispielsweise anpassen. Aber natürlich aufgrund des Klimawandels geraten auch Baumarten in den Blick, die es hier von Natur aus nicht gibt, von denen man aber weiß, dass sie hitzeresistenter sind, wie zum Beispiel der Speierling oder die Elsbeere. Werdet ihr sicherlich kennen. Und ja, diese Baumarten, die werden eben halt hier auch gerne gepflanzt. Die Douglasie spielt da auch eine große Rolle. Douglasien kennt man mittlerweile vom Begriff her, auch so Bäume wie die Robinie, die Japanlerche oder die Roteiche, die sollen dabei helfen, den Wald resistenter für Hitze und Dürre zu machen.
Okay. Das ist ja jetzt erstmal gut zu wissen. Dann wissen wir ja in Zukunft auch, wenn wir in den Wald gehen, welche Bäume dort vermutlich eher stehen werden, die dann kleiner ausfallen. Jetzt ist ja die Frage, ist Wald ein Eigentum der Gemeinschaft, des Volkes, des deutschen Volkes, oder ist das, gehört das irgendwie bestimmten Privatiers?
Wie sieht das aus? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Knapp die Hälfte der Wälder in Deutschland, 48%, um genau zu sein, ist tatsächlich in Privatbesitz.
Aha.
Die gehören irgendjemandem.
Wie das denn, ey?
Ja, wenn dir der Grund dort gehört, wo der Wald wächst, gehört dir der Wald ja auch.
Du hast den Wald gekauft. Nice.
Ja, kann man ja auch.
Also nice, das Bro, ich habe keine fette Villa wie Putin.
Ich du brauchst ja noch nicht, ich kenne Leute auch, die sich irgendwann in ihrem Leben, ohne da zu wohnen oder so, einfach ein Waldstück gekauft haben und das bewirtschaften lassen und mit dem, was da geschlagen wird, mit dem Holzverkauf und so weiter und so fort, viel Geld verdienen.
Ach ja, klar, so Tannen und so Weihnachtsgedöns.
Zum Beispiel, nicht nur Weihnachten, auch für den Möbelbau, für zum Heizen, für alles Mögliche wird ja auch Holz gebraucht.
Ja, so ein Ding kaufen, um da spazieren zu gehen, ne?
Ja.
Einfach, um da meine Ruhe zu haben. So. Geh weg von meinem Privatgrundstück! Sonst schieße ich dich ab.
Also, 48% sind in Privatbesitz. Aber 19% der Waldflächen gehören den Kommunen. Und die übrigen Wälder gehören den Bundesländern, 29%. Und 4% gehören dem Bund.
Okay. Mal ein bisschen weg von diesem bürokratischen Gedöns, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Biologie rein. Das ist viel spannender und interessiert bestimmt auch unsere Brainies viel, viel mehr. Der Wald kann ja einiges. Was kann der Wald denn so?
Einiges, wie du gerade sagst.
Ja, so, also kann der Wasser reinigen, kann der Luft reinigen, was kann der denn alles?
Ja, ja. Also wir reden ja die ganze Zeit über CO2 und Luft, aber auch in Wasserkreisläufen oder in den lokalen Wasserkreisläufen spielt der Wald eine ganz besondere Rolle, denn der Wald kann Niederschlagswasser oder Regen, einfacher ausgedrückt, speichern und reinigen. Die Wälder sind sozusagen natürliche Klimaanlagen und Luftfilter. Das kennen wir ja letzten Endes auch, ne? Jetzt gerade, wir hatten ja stellenweise wieder einen sehr heißen Sommer. In dem Moment, wo ich in den Wald gehe, merkt man natürlich, dass sich das merklich abkühlt und das nicht nur, weil da Schatten ist, sondern weil es insgesamt kühler ist. Und jeder kennt ja auch diesen frischen Geruch im Wald, der so ein bisschen auch nach feuchter Luft riecht und so.
Oh ja.
Und dieser Kühleffekt spielt natürlich in Zeiten der Klimaerwärmung eine immer wichtige Rolle. Außerdem filtert der Wald auch Gase, Staub und Ruß aus der Luft.
Okay, das heißt, er macht ja auch einiges für den Klimaschutz, oder? Wie hilft er so dabei?
Ja, also wie wir vorhin schon gesagt haben, da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zum Ende des zweiten Teils. Der Wald ist einfach ein wichtiger Kohlenstoffspeicher und in Holz und in Böden sind aktuell ungefähr 2,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden. Und zusätzlich entzieht der Wald der Atmosphäre durch das Wachstum der Bäume eben halt zusätzlich auch noch klimaschädliches CO2.
Cool. Und wir wollen euch jetzt ein bisschen dazu anheitern, unsere Late Machado Playlist unter euren Lieblingsplaylists abzuspeichern und natürlich eure Wahrnehmung der Realität zu entziehen in unsere Late Machado Playlist.
Hier ist sie wieder zum zweiten Mal, die Late Machado Playlist. Noah, was setzt du drauf?
Yeah. Ich setze heute von dem Interpreten RYX und Olafur Annals, heißt der, das ist der Typ, der die Musik dahinter komponiert hat, den Song Oceans auf die Late Machado Playlist. Und du, Tobi?
Ja, ich habe natürlich wieder auch als zweites Lied einen Song mit einem ganz starken Bezug zum Thema dieser Sendung, nämlich von Amy Stewart, den Song Knock on Wood.
Geil. Und wir sind damit im dritten Teil der Late Machado Playlist, wollte ich schon sagen. Nein, heute geht es um den Wald und nicht um Kaffee und Musik.
Genau.
Und wir wollen jetzt ja eher mehr auf das Thema Klimaschutz oder Klimawaldschutz oder Waldschutz.
Waldschutz, genau. Also wir müssen uns ja vorstellen, dass es unheimlich viele Produkte gibt, die im Zusammenhang mit Wald beziehungsweise insbesondere auch Regenwaldabholzung stehen. Zu nennen sind da beispielsweise Rindfleisch, Soja, Holz, Toilettenpapier, Shampoo, Tierfutter, Fertiggerichte, Schokolade, alles Mögliche. Und weil wir ja durch die Medienberichterstattung mittlerweile auch sehr viel wissen und natürlich auch durch die Fuck My Brain Sendung sehr viel wissen, was jetzt schädlich für die Umwelt oder für den Wald. Das haben wir gedacht, hier im dritten Teil geben wir euch mal insgesamt 13, ist ja eine Glückszahl, 13 Tipps zum Schutz der Wälder. Und da will ich einfach mal mit dem ersten Tipp anfangen. Der bezieht sich wenig verwunderlich auf das Thema Fleisch. Weniger ist mehr. Also ganz weglassen wäre natürlich das Allerbeste, gar keine Frage. Aber trotzdem, weniger Fleisch essen ist natürlich für die Umwelt gut. Denn zum Beispiel für den Anbau von Soja, der auch gerne als Futterpflanze verwendet wird in der Tierzucht oder Tiermast, werden in Brasilien und Argentinien großflächig Wälder vernichtet. Und Europa ist einer der größten Importeure von Soja, von dem ein Großteil an Tiere verfüttert wird, die dann im Grill oder auf der Pfanne landen. Und letzten Endes ist es natürlich auch so, dass wir, haben wir in der Sendung auch schon ein paar Mal gemacht, nach Brasilien beispielsweise schauen, zu unserem Freund Bolzi und dem sozusagen vorwerfen, Alter, was holst du hier deine Wälder ab und so. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich den Vorwurf gefallen lassen, ja, das mache ich ja nur, weil ihr mich dafür bezahlt, weil ihr so viel Geld ausgebt für diese Produkte.
Und weil wir Bock auf Fleisch essen haben.
Ja.
Das ist unser riesiges Problem. Im Übrigen, Kühe pupsen nämlich auch, nämlich Methan. Und das ist dann wiederum ein Pupskreislauf.
Ja.
Scheiße gelaufen. Andersherum verhält es sich natürlich mit unserem Konsumverhalten.
Der PKL, was ist der PKL? Der Pupskreislauf.
Ganz genau. Genauso verhält es sich aber auch mit unseren Online-Einkäufen, die wir tätigen, wenn wir bei ASOS oder jetzt heutzutage Shein bestellen, also dem übelsten, dreckigsten Unternehmen, was Fast Fashion angeht. Naja, man könnte eigentlich sagen, einmal zum Mond und fast zurück, so würde sich nämlich die im Jahr 2017 in Deutschland getätigten rund 3,4 Milliarden Online-Bestellungen stapeln lassen, bei einer Pakethöhe von, sagen wir mal, ungefähr 20 Zentimetern.
Oha.
Viele Versandpakete bestehen nämlich aus Frischfaserpapier und werden zudem nicht wiederverwendet, nicht recycelt. Das bedeutet, wir haben ein riesig, riesig großes Problem. Dementsprechend, liebe Leute, denkt doch bitte mal bei jeder Bestellung vorher an den Wald des Nordens, die unter anderem dafür abgeholzt werden. Und überlegt mal, brauche ich das wirklich? Und wenn ja, wo kann ich es bei mir vielleicht um die Ecke kaufen? Wenn am Ende dennoch der Bote klingelt, sollte man möglichst den Karton nochmal verwenden, also in einen Kreislauf zurückgeben.
Ja, und ich schreie die drei Stichworte regional, saisonal und biologisch ins Mikrofon als nächsten Tipp. Also es geht darum, regional, saisonal und aus biologischem Einzukaufen und insbesondere so Fertigprodukte wie Tiefkühlpizza, Tütensuppen, Kekse, Snacks, Süßigkeiten und so weiter und so fort. Dort können überall entweder in der Verpackung oder in den Lebensmitteln Zutaten stecken, die für die Wald zerstört wurde. Das lässt sich eben halt verhindern, wenn ich Produkte kaufe, die in der Umgebung wachsen oder wenn ich wieder mehr selber koche zu Hause beispielsweise oder vielleicht auch sogar selber backe und mit Zutaten dann aus der Region das Ganze mache.
Wäre natürlich eine gute Sache. Genauso verhält es sich, wenn wir jetzt mal in Richtung der Frauen überwiegend wohlgemerkt schauen, aber auch teilweise mittlerweile Männer.
Geschlechtsneutral können wir ja einfach ausdrücken, wenn wir ins Badezimmer schauen.
Wenn wir ins Badezimmer schauen, kommen wir ja eigentlich an dem Thema Kosmetik kaum vorbei. Deswegen empfiehlt es sich, auch bei Kosmetikprodukten darauf zu achten, Naturkosmetik zu kaufen. Denn auch in diesen Produkten können Inhaltsstoffe wie Palmöl aus zweifelhaften Quellen stecken. Wer das vermeiden will, rührt entweder selber Peeling oder Creme zusammen oder greift zu Bioprodukten. Die gibt's eigentlich in jedem herkömmlichen Drogeriemarkt. Die Zeiten von langweiligen Seifen und schlecht einziehenden Cremes sind nämlich lange vorbei. Mittlerweile gibt es für viele Ansprüche eine wunderbare Auswahl. Ein positiver Nebeneffekt ergibt sich dabei auch noch. Damit verschwindet auch das Mikroplastik.
Auch so ein großes Thema, Mikroplastik, auf jeden Fall. Ja, wir haben vorhin schon über Kackblatt geredet, also das Klopapier und mit der Bezeichnung Kackblatt gehen Grüße raus an den Tobi, der sagt das nämlich immer ganz gerne und betrifft aber nicht nur das Klopapier, sondern auch so Schreib- und Druckerpapier und so, wenn ich es denn überhaupt noch verwende, dann sollte es auf jeden Fall aus recyceltem Papier hergestellt sein. Der blaue Engel, den ihr wahrscheinlich kennt, ist da so ein ganz, eigentlich ein ganz verlässliches Siegel dafür. Es gibt auch noch so andere Labels, PEFC oder FSC heißen die zum Beispiel, die sind allerdings keine gute Alternative, weil da eben halt nicht so genau klar ist, ist das wirklich nur recyceltes Papier oder ist da auch sogenanntes Frischfaserpapier dabei. Mhm. Es geht jetzt letzten Endes darum, jedem Blatt Papier, was man benutzt, sozusagen eine zweite Chance zu geben. Man kann ja auch benutzte, abgelaufene Kalenderblätter oder irgendwas, was man so hat, die Rückseite, die dann unbeschrieben ist, nochmal als Notizblatt verwenden. Zum Beispiel während meines Studiums. Das war noch eine Zeit, wo ich auch relativ viel zwischendurch mal ausgedruckt habe, gerade wenn ich an meiner Bachelorarbeit gearbeitet habe und so. Und das habe ich aber auch alles aufgehoben und habe dann so für meine Arbeiten am Schreibtisch immer die Rückseiten tatsächlich einfach als Notizpapier nochmal verwendet.
Finde ich eine gute Sache.
Zu blöd war, das wegzuschmeißen.
Ja, und dann kommen wir auch schon zum Thema Einkaufen. Wir kommen nämlich zum Thema Lebensmittel. Öfter mal unverpackt kaufen ist heutzutage in Deutschland auf jeden Fall möglich. Es gibt ja überall Unverpacktleben. Und warum die Zahncremetube auch noch in einem Karton stecken muss, erschließt sich mir persönlich nämlich gar nicht. Bei Nudeln kann man das ja vielleicht noch verstehen, doch auch die sowieso viele, so wie alle viele andere Produkte, gibt es gänzlich unverpackte Produkte. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Richtung Mehl schauen, Getreide, weiß ich nicht, Quinoa, kannst du dir im Alnatura möglicherweise, nee, kannst du die da nicht unverpackt ziehen, aber im Reformhaus kannst du das machen. Also geht mal ins Reformhaus, geht mal in so Unverpacktläden. Hier in Hamburg haben wir einige davon. Ist eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Dann ein kleiner Appell, gönnt Möbeln ein langes Leben. Möbel verschlingen auch unheimlich viele Rohstoffe. Holz ist da natürlich nur das Offensichtlichste. Ja. Und da lohnt es sich, dann vielleicht nicht andauernd irgendwas Neues zu kaufen oder etwas, was noch gut ist, direkt wegzuschmeißen, sondern einfach auch mal zu schauen, kann ich nicht vielleicht den Küchentisch von meinen Großeltern noch gebrauchen, bevor sie den wegschmeißen? Oder vielleicht sind auf dem Flohmarkt auch noch gebrauchsfähige Möbelstücke zu finden, die dann vielleicht ein bisschen aufgearbeitet werden müssen, aber ansonsten noch gut sind. Und selbst wenn dann ältere Möbel irgendwie nicht mehr nutzbar sind, beispielsweise Tischbeine von so einem Tisch sind morsch, dann kann ich aus der Tischplatte, wenn ich sie zersäge, immer noch beispielsweise ein Regal bauen. Das Ganze schont halt nicht nur unser Portemonnaie, sondern vor allen Dingen, und darum geht es ja, auch unsere Umwelt. Und man sollte generell, wenn dann doch was Neues nötig ist, darauf achten, dass das Holz, was für die Möbel verwendet wird, zumindest dann aus heimischem Anbau kommt. Das ist dann manchmal auch gekennzeichnet mit einem sogenannten FSC oder Naturlandsiegel. Und beim FSC-Siegel muss man allerdings aufpassen, wenn es importierte Hölzer sind, da sind die mit den Angaben manchmal nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall gibt es für sowas auch Siegel und auch hier gilt natürlich lokal denken und kaufen.
Sowieso. Genauso sollten wir auch bei den Lebensmitteln ein bisschen näher hinschauen, denn wir kennen das ja alle, der schimmelnde Joghurt, das steinharte Brot. In Deutschland landen einfach große Mengen an Lebensmitteln im Müll.
Ja, ich esse sie immer noch.
Ach so, okay. Ja, du hast eine gute Darmflora, ich merke das schon. Am besten
ist... Und Fauna.
Vielleicht ein kleiner Tipp an euch. Am besten macht ihr euch mal einen Wochenplan und kauft nur das ein, was ihr wirklich benötigt und was auch zubereitet wird. Für jedes Produkt wurden irgendwo auf der Welt nämlich Agrarstoffe angebaut und Landflächen sind natürlich eine wertvolle Ressource, auf der nicht Lebensmittel für den Müll wachsen sollen.
Ganz richtig. Neunter Tipp. Nutzt Ecosia, nutzt Ecosia, nutzt Ecosia.
Haben wir schon mal
Haben wir schon ein paar Mal in der Sendung empfohlen, tatsächlich so. Ecosia investiert nämlich seinen gesamten Gewinn in den Klimaschutz, wobei mindestens 80% davon in Baumpflanzprojekte auf der ganzen Welt investiert werden. Das als kurzen Punkt. Und dann geht's gleich weiter mit einem Tipp von unserem, wie nennt man die Leute, die gerne rumzündeln?
Ach so, Brandstifter.
Ja, den meine ich noch nicht mal, aber wie nennt man Kinder, die, na, ist auch egal.
Ihr sollt einfach keinen Wald anzünden, das ist der nächste Tipp.
Ja, denn nur da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Denn nur 4% aller Waldbrände haben natürliche Ursachen, wie beispielsweise ein Blitzeinschlag. Für weit über 90% der Waldbrände ist der Mensch verantwortlich. Also sei es fahrlässig oder auch vorsätzlich durch Unachtsamkeit oder Brandstiftung. Und jeder kann dazu beitragen, durch Fahrlässigkeit ausgelöste Waldbrände zu verhindern.
Wie geht denn das?
Das kann man anhand von 4 Regeln quasi verhindern, die man befolgt. Das erste wäre, kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe entzünden. Grillen ist nämlich nur auf freigegebenen Grillplätzen erlaubt. Deswegen schaut auf die Schilder, schaut euch um. Zweitens wäre, Rauchen ist vom März bis Ende Oktober in allen Bundesländern im Wald verboten. Warum ist es zu trocken? In 6 Bundesländern ist sogar das Rauchen im Wald komplett ganzjährig verboten. Rauchen ist sowieso schädlich, lasst es einfach, vor allem im Wald. Dann lieber in der Kneipe bei einem Bier.
Im Wald rauchen ist sowieso pervers, ne? Also mal ganz pervers, weil im Prinzip, also wenn ich mir jetzt die Bäume als Lebewesen vorstelle, gehst du da und sagst, guck mal, ich rauche hier eure Verwandten weg.
Quasi schon, ja. Das ist ekelhaft. Drittens, wirf keine glimmenden Zigaretten aus dem Auto. Vor allem, wenn wir auf ländlichen Landstraßen in Regionen unterwegs sind. Das kann nämlich die Vegetation am Seitenrand in Brand setzen und so auf den Wald überschwenken und einen Waldbrand auslösen. Mhm. Und das letzte wäre, Autos sollten nicht im Wald oder auch auf trockenem Gras abgestellt werden. Ja. Wenn der Katalysator nämlich heiß ist, kann er die trockene Bodenvegetation ebenfalls in Brand setzen. Es gibt ausgewiesene Flächen in Wäldern, wo ihr parken könnt. Wenn ihr Bock auf Outdoor-Sex habt, dann fahrt bitte an einen FKK-Strand oder so oder in den FKK-Wald. Aber stellt euch da nicht irgendwo hin und habt da ein bisschen K- oder Outdoor-Sex, Freunde, ne? Just saying.
Machen wir mal weiter, aber obwohl das passt eigentlich auch so ein bisschen zum Thema Outdoor-Sex. So mein mein nächster Tipp trägt die Überschrift, macht den Wald für euch und andere erlebbar. Ja. Im weitesten Sinne, ne, auch ein Erlebnis. Denn letzten Endes ist es so, nur das, was man kennt, das kann man auch schützen oder will man vielleicht auch nur schützen. Darum gilt auch die Devise, informiert euch über den Wald und nutzt ihn nicht einfach nur, um dort unachtsam spazieren zu gehen, sondern tut das auf allen Ebenen achtsam, nicht nur auf der eigenen körperlichen Ebene, sondern vielleicht auch auf der intellektuellen Ebene, indem ihr dann euch bemüht, auch ein bisschen mehr über den Wald und seine Bewohner zu erfahren. Zum Beispiel beschäftigt euch doch mal mit der Frage, woran kann ich denn überhaupt erkennen, ob ein Wald naturnah bewirtschaftet wird oder nicht? Oder was ist der Unterschied zwischen einem Urwald und einem Wirtschaftswald? Ein paar Hinweise haben wir euch in dieser Sendung ja praktischerweise schon gegeben.
Genau, das vorletzte oder der vorletzte Tipp wäre, werdet Paten. Der NABU engagiert sich nämlich sehr für den Schutz der Wälder, um bedrohten Tier- und Pflanzenarten das Überleben zu ermöglichen. Und im Dialog mit der Forstwirtschaft und mit eigenen Schutzprojekten im Wald machen die das. Und dabei gehen sie mit gutem Beispiel voran und kaufen wertvolle Gebiete und zeigen in Projekten und auf eigenen Flächen, wie sich lebendiger Wald heute gestalten lässt. Ihr könnt da auch mithelfen, indem ihr einfach auf die NABU-Seite geht und euch da kurz informiert. Das ist dort ausgeschildert und könnt ihr eine Patenschaft übernehmen, um auch diesen faszinierenden Lebensraum zu bewahren.
Ja, und zu guter Letzt, der 13. Tipp als Bonustipp, einen Baum einfach mal pflanzen. Ja, einfach einen Baum pflanzen, entweder für euch selbst, für die Liebsten, für die Kinder, wenn ihr welche habt, oder weil ihr sagt, Äpfel sind lecker, möchte ich auch in meinem Garten haben und außerdem sind Birken schön, das pflanze ich auch noch eine Birke und so. Und somit, das ist natürlich nur ein kleiner Beitrag für den Klima- und Artenschutz, gar keine Frage, aber jeder Baum zählt.
Genau.
Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, in welchem Kontext auch immer, macht das mal bitte gerne. Und abschließend, bevor Noah vielleicht auch noch ein Fazit zieht und euch verabschiedet, möchte ich eine Sache mal sagen, die jetzt gar nicht ganz spezifisch mit dem Wald zu tun hat, aber mit diesem ganzen Klimathema. Wenn ich mir so die Berichterstattung auch in den Medien anhöre und Gespräche anhöre und so weiter und so fort, da wird immer so dieses Klimathema, was können wir tun, was müssen wir tun, um die Welt zu retten und so weiter und so fort, so verabschiedet euch mal bitte endlich von diesen Gedanken. Wir müssen die Welt nicht retten, als wenn wir die Welt zerstören könnten mit dem, was wir hier tun. Das ist der Welt völlig scheißegal. Bei diesen ganzen Sachen, über die diskutiert wird, und das wird mir leider auch viel zu wenig klar kommuniziert in den Medien, da wird ja nämlich immer, wir müssen unseren Planeten, unseren Lebensraum schützen und so weiter und so fort. Nein, wir müssen uns selber schützen. Es geht um den Fortbestand der Menschheit auf diesem Planeten. Das muss man sich immer mal vor Augen führen. Und alles das, was wir tun, tun wir nicht, um den Planeten zu retten, sondern um uns selbst zu retten. Das ist mein Fazit aus dieser Sendung.
Da habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Dementsprechend beende ich die Sendung an dieser Stelle und sage danke fürs Zuhören und freue mich natürlich auf nächste Woche mit euch einen Monatsrückblick gestalten zu können.
Der sich gewaschen hat, so viel kann ich schon mal sagen.
Ganz klar, und ich bedanke mich auch an Tomi, dass wir heute diesen Wahrnehmungsspaziergang im Hamburger Wald machen konnten.
Gerne. Danke. Und in diesem Sinne hat mich auch gefreut, aus dem Wald in euer Ohr, und jetzt ist dann auch Schluss und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, liebe Menschies. Thank you.